Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mir scheint, in Konstanz gibt es gerade eine Menge Frühlingsgefühle. Die Liebe ist wohl ein anziehendes Thema um die Jahreszeit. Schön, dass Sie da sind. Willkommen zum zweiten Abend unserer Vortragsreihe Philosophische Grundbegriffe im Sommersemester 2006. Bevor ich unseren Referenten vorstelle, ganz kurz ein paar Formalia. Es geht gerade eine Teilnehmerliste um. Diejenigen, die sich um einen Schein im Studium Generale bemühen oder das Ethikum ablegen wollen oder beides gar, die sollten sich da eintragen. Und sie sollten Folgendes machen. Wenn Sie diese Liste genau anschauen, dann werden Sie sehen, dass man da oben das Datum ankreuzen kann. Tun Sie das nicht, weiß ich nicht, wann Sie da waren. Also, bitte ankreuzen und leserlich ausfüllen. Wie gesagt, für die, die letztes Mal nicht dabei waren, wenn Sie hier einen Schein erwerben wollen, Studium Generale oder Ethikum, dann geht es nicht mehr als sogenannter Sitzschein. Sie müssen auch für Studium Generale eine Leistung erbringen, die da ist, ein Protokoll zu führen, ein einseitiges pro Veranstaltung, dass Sie am Ende des Semesters die gesammelten Protokolle beim Sekretariat des Studiengangs Kommunikationsdesign bei Frau Fuchs abgeben. Sie legen dem bei ein vorausgefülltes Formular Ihres Studiengangs für das Studium Generale. Und wenn Sie dann mir genügend Zeit lassen, komme ich irgendwann und dazu und habe einen Servus drunter gemacht und geprüft, was Sie da abgegeben haben. Und dann können Sie es bei der Frau Fuchs wiederholen. Nun denn, aber jetzt zu unserem Referenten. Wir haben hier stehen Herrn Julian Feil. Er hat in Tübingen und in Stuttgart Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert, hat das Studium abgeschlossen als Magister Artium, also als heute sagt man nur noch Master of Arts. Hat sich in seiner Magisterarbeit mit Rolf-Dieter Brinkmann, einem Schriftsteller, beschäftigt, den ich Ihnen sehr ans Herz legen kann, und mit der Rezeption amerikanischer Popliteratur in Deutschland. Herr Feil arbeitet als Kulturveranstalter, als Buchhändler, Texter und Journalist und leitet heute in Filderstadt eine Werbeagentur. Wir hören von ihm heute einen Vortrag über Liebe. Ich denke, Sie sind alle genauso gespannt wie ich. Viel Vergnügen.
Herzlichen Dank. Bin ich einigermaßen gut zu hören bei Ihnen da hinten? Hören Sie mich gut? Nee, nicht so gut. Muss man irgendwie lauter machen? Weiß ich nicht.
Da geht es leider nicht lauter.
Da geht es nicht lauter.
Etwas höher zu tun.
Okay, ja, bitte darum.
Versuch's doch nochmal.
Wie ist es jetzt? Besser? Besser? Jemand hinten in der letzten Reihe muss nicken, sonst weiß ich nicht. Okay, danke. Also, Liebe. Von etwas, jemand was zum Thema Liebe zu sagen? Nee? Oder doch? Okay, sorry. Das Denken über den Begriff Liebe ist der Schwierigkeit gegenübergestellt, dass wir mit Liebe einen der vieldeutigsten Begriffe des Denkens in der Philosophie haben. Weil, ich sag mal, schon mal die Polarität, die zwischen Liebe als Selbsterfahrung, die wir alle machen, und Selbstgestaltungsorientierung in der geschichtlichen Entwicklung des Menschen besteht. Das heißt, Liebe, so wie wir sie auf der Straße, so wie wir sie täglich, wie wir sie ganz persönlich erfahren können, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Liebe als religiöser Begriff, als großer menschlicher Wert steht. Und in dieser Polarität spielt sich dieser Begriff eben auch ab. Und wir wollen jetzt in der nächsten halben, dreiviertel Stunde einfach mal anschauen, was gibt es da für Punkte auf der Messlatte, auf denen sich Liebe abbilden lässt. Liebe ist darüber hinaus, über diese Polarität von Liebe, wie wir sie kennen, wie wir sie erfahren, und Liebe als hoher menschlicher Wert, gibt es natürlich Liebe noch als Gegenstand von sogenannten Einzelwissenschaften. Ein seltsamer Begriff, der im Prinzip für Wissenschaften steht, die keinen Universalanspruch haben für ihr Erkenntnisgebiet. Zum Beispiel die Verhaltensforschung oder die Psychoanalyse oder auch die Biologie und andere sogenannte Einzelwissenschaften mehr, die einfach einen besonderen Aspekt dieses Themas und dieses Begriffes beleuchten. Wir kommen noch mal drauf, weil ich natürlich schon auch ein Stück weit erklären will, was diese sogenannten Einzelwissenschaften zu diesem Begriff zu sagen haben. Wir fangen einfach mal an mit dem Thema von der Wortetymologie her. Was steckt in diesem Wort eigentlich drin? Was ist die Bedeutungsgeschichte? Oh, da hat mir jemand in der Animation, glaube ich, einen kleinen Fehler begangen. Ich selber war es nicht, ist ja auch egal. Also das Wort kommt vom indogermanischen Leub, Lub, und in dieser Wurzel stecken die Bedeutungen begehren, gutheißen, gehörig. Das sind so diese Bedeutungsfelder, die dazugehören. Die Reihenfolge ist richtig, nur der Seitenaufbau ist falsch. Im Griechischen gibt es drei wesentliche Dimensionen, die zu diesem Begriff gehören. Einmal der Begriff des Eros, das Prinzip der Zeugung des schöpferischen Lebens ist damit gemeint, und letzten Endes der Drang nach philosophischer Erkenntnis, Eros. Dem untergeordnet sind zwei weitere Begriffe, die man auch letztendlich mit Liebe in Verbindung bringen kann, die aber gegenüber dem sehr häufig gebrauchten Eros eine untergeordnete Bedeutung im Altgriechischen haben, nämlich die Agape, die Nächstenliebe, und die Philia, Freundschaft. Wir haben diesen Begriff auch als Fremdwort bei uns noch in der Philosophie zum Beispiel, die Liebe zur Weisheit und anderen Begriffen mehr. Im Lateinischen wird dieser Begriff Liebe mit Amor bezeichnet, kennen Sie sicherlich. Unterbegriffe sind Cupiditas, die Begierde, oder auch die Caritas, die Nächstenliebe. Wir kennen auch diesen Begriff, weil eine Unterfirma der Arbeiterwohlfahrt auf diesen Namen hört. Allein mit diesem Bedeutungsumfeld, mit diesen unterschiedlichen Worten und Begriffen, kriegen Sie schon mal eine Vorstellung, wie breit letztendlich das Bedeutungsfeld hinter dem Wort Liebe angelegt ist. Wir gucken uns jetzt im Einzelnen an, was hinter diesen hier aufscheinenden Begriffen steht. Mittelhochdeutsch, genau, ist Liebe verwandt mit lateinisch Lubens, was übersetzt gern heißt und wieder eine Verbindung hat zu Lob, Geloben und sogar bis hin zu Glaube. Das ist der Bedeutungskorridor, den wir mit diesem Wort verbinden können. Ich versuche jetzt am Anfang neben diesem Thema der Wortetymologie auch einfach mal so Begriffswelten aufzumachen, wie Fensterscheiben, durch die man auf dieses Wort und seine Bedeutung schauen kann, bevor ich zur eigentlichen Begriffsgeschichte in der Philosophie kommen will, was dieser Begriff in der Geschichte der Philosophie für Bedeutungen und Gewichtigkeiten entwickelt hat. Man kann Liebe auch als, wenn man so will, Dreiheit zwischen Empfindung, Gefühl und Haltung beschreiben. Liebe als Empfindung kann sein sinnlich empfunden, kann Verliebtheit sein. Ich kann Liebe sagen, aber sexuelle Anziehung meinen. Ich kann visuelle, olfaktorische, das heißt durch die Nase wahrnehmbare, taktile Reize mit Liebe in Verbindung bringen. Sehnsucht ist in diesem Bedeutungsumfeld aufgehängt. Liebe machen, sagt man, wenn man Sex hat. Begehren. Das sind alles Begriffe, die mit Liebe in Verbindung gebracht werden, aber eben vor allem Liebe als Empfindung meinen. Wenn ich die Gefühlsseite anschaue, Liebe als Gefühl ist emotionale Liebe. Ich fühle mich hingezogen, ich spüre das im Herzen, ich kann aber auch die Liebe zur Natur empfinden. Das ist wieder eine andere Art von Liebe als, sage ich jetzt mal, sexuelle Anziehung. Ich kann die Natur lieben, ich kann es lieben, spazieren zu gehen. Ich kann Liebe zu Dingen tatsächlich empfinden. Ich liebe bestimmte Schuhe, ich habe Lieblingsschuhe, ich habe Lieblingsklamotten, ich habe ein Lieblingsauto von mir aus. Ich habe eine Vorliebe für bestimmte Dinge. Ich kann auch Freundschaft empfinden und kann auch sagen, ich liebe diesen Freund oder ich liebe diese Freundin. Das muss nichts mit Sex zu tun haben. Es gibt natürlich auch Eltern- und Geschwisterliebe. Mit Sicherheit liebe ich meine Eltern, liebe ich meine Geschwister. Das ist Sympathie oder mehr. Auf jeden Fall ist es Sympathie. Es kann Sorge sein. Ich sorge mich um dich. Ich liebe dich, deswegen sorge ich mich um dich. Oder ich habe Mitleid. Wende mich dir zu, ich fühle mit dir mit. Kann bis im Gefühlsbereich, bis hin zur religiös-mystischen Liebe gehen. Eine ekstatische, gefühlsgeprägte Hinwendung zu Gott. Schwärmerei. Wer schon mal mitgekriegt hat, wie bestimmte amerikanische Gottesdienste ablaufen, Gospel-Gottesdienste ablaufen, da kriegen wir diese religiös-mystische Liebe mit. Da werden Tränen vergossen, da singen die Leute und geraten außer sich. Letztendlich ist sowas wie Liebe auch in der Fankurve zu Hause oder in der Verehrung vorzugsweise junger Mädchen für bestimmte Bands. Ich war kürzlich mit meiner 10-jährigen Tochter bei Tokyo Hotel. Das hat was mit Liebe zu tun. Liebe kann aber auch in der Überschrift stets eine Haltung sein. Da hat das dann eher was mit Tugend zu tun. Ja, Liebe prinzipiell. Man könnte diese Art von Liebe auch als Balance zwischen Egoismus und Altruismus beschreiben. Das heißt, ich denke zwar in gewissem Umfang an mich selbst, ich meine, ich muss ja auch was für mich tun, ich muss mich ernähren, kleiden, pflegen, ein bisschen Sport treiben und so. Das hat ja auch was mit Liebe zu sich selbst zu tun. Aber ich bin auch liebend, sogar Ihnen zugeneigt. Ich mache mir so Gedanken, was wollen Sie hören? Komme ich bei Ihnen an? Das ist auch so ein bisschen was mit Liebe zu tun hat, mit einer gewissen Art von Hingabe. Nächstenliebe gehört dazu. Sogar Feindesliebe, wir werden nachher uns nochmal um diesen Begriff kümmern. Und letztendlich auch Religion. Es gibt keine der großen Weltreligionen, die sich nicht sehr, sehr vordringlich um den Begriff der Liebe auch kümmert. Auch hier wollte ich Ihnen wieder deutlich machen, was für eine große Spanne da eigentlich abgebildet wird zwischen Liebe machen, sage ich jetzt mal, und Liebe als religiösen Begriff. Interessant ist, wenn man sich um diesen Begriff kümmert, auch mal ganz kurz schlaglichartig die Gegensätze zu betrachten. Was sind denn die Gegensätze zu Liebe? Was würden Sie sagen, was sind die Gegensätze zu Liebe? Hass zum Beispiel, Gibt es noch Gegensätze, die Ihnen einfallen? Gleichgültigkeit. Kein richtiges Gefühl dafür kriegen. Es ist egal. Es gilt gleich. Fällt noch jemand im Gegensatz zur Liebe ein? Egoismus. Logik als Verstandesorientierung im Gegensatz zu einer Gefühlsorientierung. Wobei wir werden später sehen, dass Liebe auch viel mit Verstand zu tun haben kann. Selbst wenn wir es uns manchmal nicht vorstellen können. Bitte? Da müssen Sie widersprechen. Widersprechen Sie doch bitte. Okay, vielleicht können wir später noch ein bisschen ausführlicher darüber diskutieren. Aber ich denke, die anderen wollen jetzt auch lieber mehr über Liebe als über Logik hören. Wurde mir schon zugerufen, die emotionale Gegensätzlichkeit ist tatsächlich Hass, ist Gleichgültigkeit, also ist eine Neutralität, eigentlich eine Bezugslosigkeit. Im religiösen Bereich ist interessanterweise Angst die Abwesenheit von Liebe und Geborgenheit. Wir kommen auf diesen religiösen Begriff von Liebe noch. In Beziehungen ist das Gegenteil von Liebe Eifersucht oder auch Hörigkeit. Das sind Sachen, die werden gerne mit Liebe verwechselt, sind aber in der Tat nicht Liebe. So, jetzt komme ich kurz noch auf diese Einzelwissenschaften, die ich am Anfang erwähnt habe. Liebe in der Biologie ist was ganz Interessantes. Mir ist wichtig, Ihnen auch zu zeigen, ja, dass bestimmte Wissenschaften zum Beispiel Liebe beschreiben, aber Liebe nicht fassen können. War für mich ein interessanter Erkenntnisprozess. Es gibt ja eine Physiologie des Verliebtseins, vielleicht haben Sie das ja auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört. Da ist jeder mit der Liebe verbundene Vorgang natürlich ein körperlicher. Und mit bestimmten körperlichen Vorgängen und Hormonausschüttungen verknüpft. Euphorie im Verliebtsein entsteht durch Dopamin, Aufregung durch Adrenalin, der dazugehörige Rausch, die Glücksgefühle, das Wohlbefinden hängt mit Endorphinausschüttungen zusammen, die sexuelle Lust, die sich dann einstellt, mit massiven Testosteronschüben. Sexualduftstoffe spielen eine Rolle, Pheromone. Und die Unzurechnungsfähigkeit, die wir so gut kennen, der Hemmschwellenabfall, hat einfach mit einem Absinken des Serotoninspiegels zu tun. Das ist ein Zustand, der übrigens auch bei bestimmten Wahnsinnszuständen beobachtet wird. In der Tat absolut identisch. Und das Gehirn regelt diesen Zustand, das ist auch interessant, nach 24 bis 36 Monaten ab. Ja, wie ein Auto, was so eine Abregelungsvorrichtung hat. Ja, Sie haben einen superschnellen Schlitten. Der könnte eigentlich 280 fahren, aber der regelt halt einfach bei 220 ab. Und das Gehirn regelt diesen Serotoninspiegel-Absenkungsvorgang ab. Das hat auch was mit Überreizung zu tun. Und insofern können sich alle darauf einstellen, dass nach 24 bis 36 Monaten die Verliebtheit abklingt. Oder was wir dafür halten. Natürlich steckt hinter dieser Betrachtungsweise ein Konzept, hier biologische Determiniertheit genannt, was Liebe einfach als Erscheinung körperlicher Reaktion zeigt und natürlich darauf reduziert. Jetzt haben wir am Anfang das Spektrum schon etwas weiter aufgemacht, sodass uns klar ist, dass die Biologie die Liebe nicht ausreichend beschreiben kann. Lassen sich also nie erzählen, dass dem so sei, denn es ist einfach nicht so. Die Evolutionspsychologie beschreibt die Liebe nochmal anders. Schreiben Sie das jetzt alles mit, oder wie? Müssen die das mitschreiben? Weil die sollten ein Protokoll anfertigen. Soll ich langsamer machen? Bitte. Man muss nicht alles mitschreiben, nur die wichtigen Sachen.
Ich würde das Protokoll nicht anfangen.
Sie sagen einfach halt, nicht so schnell.
Mitdenken.
Vorausdenken. Aber ich stelle mich nächstes Mal darauf ein und mache kürzere Charts. Dann haben Sie nicht so viel mitzuschreiben. Wir waren bei der Thematik Einzelwissenschaften, die versuchen, den Begriff Liebe zu fassen. Und wir hatten gerade das Thema Biologie. Wir hatten diesen ganzen Ablauf, diesen physiologischen Ablauf der Verliebtheit betrachtet. Und ich habe damit geschlossen, indem ich zu behaupten wagte, das kann den Begriff Liebe nicht ausreichend beschreiben. Es beschreibt einen Aspekt davon, nämlich den körperlichen. Und die Folgen davon, was körperlich passiert, wenn dieser ganze Ablauf in Gang kommt. Die Evolutionspsychologie, da ist jetzt nicht so viel mitzuschreiben, hat wieder einen anderen Blickwinkel auf das Thema Liebe. Dort wird diese Steinzeitpsyche als These angenommen. Das haben Sie sicher auch schon mal gehört. Nach dieser Steinzeitpsyche bevorzugen Frauen starke, statushohe Beschützertypen. Das heißt, man muss halt eine bestimmte körperliche Größe haben, um anzukommen und vielleicht gute Zähne und so. Und wenn man einen Porsche fährt, ist es sicherlich auch nicht ganz falsch. Umgekehrt fliegen Männer nach dieser Theorie besonders auf junge und hübsche Frauen, weil sie sich einfach ausrechnen, da kann ich möglichst viele Kinder mit der zeugen. Auch hier sehen Sie, denke ich, sofort, wie eingeschränkt natürlich so eine Betrachtungsweise ist. Das mag als Schema einen gewissen Charme entwickeln, aber im Einzelfall uns nicht sehr weit führen, wenn wir schauen, was ist eigentlich Liebe, was kann Liebe sein, was bietet dieser Begriff. Interessant war für mich auch noch, dass selbstverständlich die körperlichen Merkmale der Durchschnittlichkeit hier Priorität genießen. Oder anders gesagt, als schön gilt, was durchschnittlich ist. Große Nasen, hängende Münder, dicke Bierwampen sind, naja gut, bei dicken Bierwampen ist es vielleicht ein bisschen anders. Die sind ja doch sehr durchschnittlich. Aber schön ist, was durchschnittlich ist. Das heißt, eine bestimmte Regelmäßigkeit der Nase, der Augen, des Mundes und wie die Proportionen im Gesicht sind, das ist schön, das finden wir schön. Ist nicht meins. Wessen? So, jetzt kommen wir auf unser Hauptthema. Ich fand aber wichtig, so ein bisschen drumherum zu tanzen, dass Sie mal sehen, da gibt es ganz viele Betrachtungsweisen dieses Begriffes. Und die Philosophie ist in der Tat eine sehr umfassende Form der Betrachtung, aber eben auch nicht alles. Liebe in der Philosophie. Grundsätzlich gibt es ein paar philosophische Disziplinen, die sich besonders um diesen Begriff kümmern, zum Beispiel die Ontologie, die Designsweise, Daseinsbedingungen sozusagen untersucht. Und dort spielt Liebe natürlich als Bedingung des Seins eine wesentliche Rolle. Wie wichtig ist Liebe für unser Leben und für unser Dasein und wie ist dieses Dasein von der Liebe eben auch abhängig? Auch die Erkenntnistheorie kümmert sich um das Thema Liebe in besonderem Maße. Hier wird Liebe als Voraussetzung und Beginn des Erkenntnisprozesses gesehen. Wenn ich eine bestimmte Hingabe entwickle, eine bestimmte Affinität entwickle, eine gewisse Sehnsucht, ein gewisses Streben entwickle, da sind wir schon sehr stark beim Begriff des Eros, wir kommen aber gleich ausführlicher dazu, dann ist so gesehen diese Art von Liebe, nämlich die Liebe zur Weisheit, was Philosophie ja auch übersetzt heißt, auch eine Voraussetzung, um diese Weisheit eines Tages zu erlangen. Eine große Rolle spielt die Liebe auch in der Ethik, in der Sittenlehre. Wie soll ich mich verhalten? Wie werde ich ein guter Mensch, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft? Und da spielt Liebe als Nächstenliebe, als Mitleid, als Caritas, was nichts anderes als die lateinische Übersetzung von Nächstenliebe ist, eine große und wichtige Rolle. Das sind so die wesentlichen Disziplinen. So, und jetzt gehen wir auf die philosophische Begriffsgeschichte. Da folgen jetzt so circa 7, 8 Charts. Und dann habe ich Ihnen einige, sagen wir mal, Schlüsselformulierungen noch, die illustrieren, worum es hier geht. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder zu Ende. Wir fangen an in der vorsokratischen Philosophie bei den alten Griechen und dort mit Empedokles, der vermutlich 483, 482 vor Christus bis 424, 423 vor der Zeitenwende gelebt hat und für den Liebe als Begriff schon ein Thema der Philosophie war. Muss ich vorlesen. Und dort gibt es eine Art naturphilosophisches Konzept für die Welt und die Kräfte, die sie frei nach Goethe quasi zusammenhalten. Dort werden Liebe und Hass als blinde, als auch blendende, das heißt eigentlich verwirrende, naturhafte Gegensätze gesehen, die sowohl die Götter, die für die Griechen ja eine Rolle gespielt haben, und die Menschen bewegen und quasi Vermischung und Entmischung, Verbindung und Trennung der vier Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft sorgen. Also im Prinzip sind es Anziehungs- und Abstoßungskräfte, die in der Welt des Empfindens und in der Welt des Denkens als Liebe und Hass gesehen werden können. Aber in dieser Philosophie sind diese Kräfte letztendlich identisch. Es sind einfach unterschiedliche Entsprechungen von einem und demselben. Anziehung und Abstoßung. Weitergehendes Denken finden wir bei Platon. Und Platon, der zwischen 427 und 347 vor Christus gelebt hat, also nicht sehr viel später, und auch sein Schüler Aristoteles, die haben eigentlich eine Begrifflichkeit geprägt, die bis heute unser Denken auch bestimmt, ohne dass uns das so klar ist. Platon hat nämlich in seinen berühmten Dialogen, vor allem im Symposion benannten Dialog, übersetzt heißt es Gastmahl, ausführlich über die Liebe gesprochen. Und hier kommen wir jetzt zu diesem zentralen Begriff des Eros. Grundsätzlich hatte ich ja vorher gesagt, da gibt es eine begriffliche Dreiteilung. Es gibt drei Begriffe, die unterschiedliche Aspekte von Liebe beleuchten. Und der wichtigste ist sicher Eros. Hat mit Erotik, wie wir sie heute in irgendwelchen Magazinen oder Filmen oder Büchern angesprochen sehen, vielfach gar nichts zu tun. Dieser altgriechische Begriff des Eros ist sehr, sehr komplex und er steht, ich sag mal, weit bedeutender gegenüber diesen vorher auch schon anderen genannten Begriffen, der Agape, der Nächstenliebe und der Philia, das ist eher so diese Art der Zuneigung, von der ich vorher auch sprach. Eros. Um sich diesem Begriff zu nähern, könnte man zunächst mal sagen, Eros, wörtlich übersetzt, ist sowas wie Begehren. Näher betrachtet geht es aber hier um Liebe als darüber hinausgehende Energie. Nicht nur einfaches Begehren, durchaus auch sexuelles, erotisches Begehren, sondern letztendlich als Energie, die darüber hinausführt, die größer gesehen wird. Ein und dieselbe Energie taugt zu mehr. Wahrscheinlich, ohne dass ich das untersucht hätte, ohne dass ich das weiß, hängt es auch zusammen mit diesem Zölibat-Thema. Also hat letztendlich in der christlichen Überhöhung, das müsstest du mir bestätigen oder dagegen argumentieren, mit dem Zölibat zu tun. Also diese Energie zu bewahren, indem ich sie nicht quasi in der Sexualität ausagiere, würde mir diese Energie für Höheres nutzbar machen. Dieser Begriff bildet den Antrieb des Strebens nach Selbstvollendung und Unsterblichkeit, nämlich in leiblichen und geistigen Kindern ab. Das ist letztendlich auch der Anfang, wenn man so will, der Philosophie, wie wir es heute hier auch verstehen. Da wird Philosophie letztendlich als erotische Tätigkeit gewertet. Im Streben nach Erkenntnis strebe ich im Sinne des Eros nach Weisheit, nach Erkenntnis über die wahren Werte, nach dem Unbedingten, nach der Freiheit, wenn man so will. Das steckt alles in diesem Begriff drin. Selbstverständlich wird in dieser Zeit der Begriff rein männlich gedeutet. Ich weiß gar nicht, was Frauen da überhaupt für eine Rolle spielen, vielleicht bestenfalls als Orakel mal gebraucht werden. Das ist eine reine Männerwelt, auch eine homosexuelle Welt. Das werden Sie ja sicherlich mal gehört haben, dass die alten Griechen mit der Homosexualität anders umgegangen sind. Und der Beischlaf zwischen einem alten Mann und einem jungen Mann oder gar einem Knaben hat damit auch zu tun. Das ist nicht nur eine sexuelle Beziehung, wenn sie in der Nacht sexuell ist, dann ist sie selbstverständlich auch nur sexuell, aber die haben eben auch in der verbleibenden Zeit noch andere Dinge miteinander gemacht, nämlich geredet, wie sie das mit ihren Liebespartnern vermutlich auch machen, im Rest der Zeit. Und da ging es um geistige Dinge. Und diese geistigen Themen, die sind tatsächlich in diesen Dialogen auch niedergelegt. Das sind im Prinzip sind das Klicken, wenn Sie sich das so vorstellen wollen. Klicken, da redet ein älterer, weiser Mann zu vielen wissbegierigen Jüngeren. Und da geht es um die großen Dinge und die letzten Dinge. Und der Antrieb dafür steckt in diesem Eros, dem Streben nach Selbstvollendung, nach dem Wertvollen und Unbedingten. Von daher ist, denke ich, auch dieser Begriff der platonischen Liebe besser zu verstehen. Das ist nicht in diesem platten Sinne, ich sage jetzt mal Liebe ohne Vögeln oder irgendwie sowas, sondern das ist in der Tat diese Hinwendung zum... Sie gehen jetzt aber nicht, weil ich schmutzige Wörter brauche. Die fallen durch, das ist klar. Platonische Liebe ist in dieser Hinsicht eben eine geistige Ausrichtung. Hat nichts mit stiller Verehrung oder sowas zu tun. Oder wenn, dann nur im übertragenen Sinn. Und dieser Eros, diese platonische Liebe, dieses Streben nach dem Unbedingten, findet nach Platon seine Befriedigung erst im Schauen dieses Begriffstrio, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, des Wahren, Guten und Schönen. Und von diesem Wahren, Guten und Schönen lässt sich auch die griechische Kunst verstehen. Diese perfekten, nackten Figuren. Hätte ich jetzt unterbrechen sollen. Sind Ausdruck einer, sag mal, göttlichen Harmonie, wenn Sie so wollen. Also da geht es nicht um Pin-up oder sowas, sondern da geht es um Darstellung einer übergeordneten Harmonie. Auch der olympische Gedanke hat seine Wurzeln genau da drin. Diese Hingabe zum Sport, speziell zum Fußball, die wir bei vielen zum großen Teil männlichen Bewohnern dieses Planeten sehen, hat letztendlich dahin noch eine Verbindung. Da geht es um das Streben nach etwas Höherem, das hätten Sie jetzt nie gedacht. Da geht es in der Tat um das Streben nach dem Ideal der Fairness und andere Dinge mehr. Das wahre, gute, schöne. Dem Eros gegenüber, ich sagte es bereits, sind Agape, Nächstenliebe, die das Wohl des anderen im Auge hat, natürlich kleine Kiste, sage ich jetzt mal, bei den alten Griechen, gegenüber diesen großen Dimensionen, die der Eros aufmacht. Auch Philia, Liebe und Freundschaft zum Gleichgesinnten, sind auch nicht häufig gebrauchte Begriffe. Speziell ein Begriff, nämlich die Agape, macht erst kurz nach dieser Zeit eine große Karriere, die bis heute andauert, nämlich im Christentum. Agape taucht vor allem massiv in den frühen Texten des Christentums auf, genauer in der sogenannten Septuaginta, ein seltsamerweise lateinischer Name für eine aber griechische Bibelübersetzung, zunächst des Alten Testamentes, aus dem Hebräischen, das geht circa 250 vor Christus los. Da gab es ja schon ein Altes Testament, falls Sie das noch nicht gewusst haben. Und da wurde in Griechisch übersetzt, was letztendlich der heilige Text der Juden war zu dieser Zeit. Aber natürlich später auch zum Kanon des Christentums gehört hat. Hier spielt Nächstenliebe eine große Rolle. Ist ja auch klar, die 10 Gebote, die Moses vom Berg Sinai gebracht hat, die haben ja Liebe auch schon als zentrales Element beinhaltet. Und da ist nicht sexuelle Liebe gemeint, sondern da ist, und auch nicht Eros in diesem griechischen Sinne, sondern da ist Nächstenliebe gemeint. Und um jetzt einen ganz schnellen Sprung über das Christentum hinwegzumachen, wir bleiben da noch eine Weile da, aber einfach um nur mal so die Dimension aufzuzeigen, von der Nächstenliebe, die wir im Dekalog bei den 10 Geboten haben, kommen wir bis im Neuen Testament zur Feindesliebe. Gucken wir uns auch gleich noch einen Text dazu an. Über diese Feindesliebe, halte die andere Backe hin, wenn dich einer schlägt, sage ich jetzt mal frei, kommen wir in den späteren Schriften, hier im ersten Johannesbrief, bis hin zu Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, Gott ist Liebe. Wird dann am Ende Gott mit Liebe gleichgesetzt. Und das kennen wir ja auch, wir können das nur vielleicht nicht so richtig einordnen, und ich möchte mit den nächsten Charts versuchen, das auch noch ein bisschen zu präzisieren. Was heißt es, wenn Gott die Liebe ist? Zunächst hängt es sicherlich auch damit zusammen, dass in dieser christlichen Auffassung auch das Motiv, was Gottes sag mal, Antrieb zur Schöpfung war, mit Liebe gedeutet wird. Aus Liebe hat Gott die Welt geschaffen. Und Liebe ist in dieser religiösen Auffassung, in dieser christlichen Auffassung letztendlich auch, was den Menschen zu Gott führt. Lebe die Liebe und du kommst zu Gott, um es einfach zu sagen. Lass uns einfach mal ein paar Texte angucken, die jetzt einfach versuchen zu illustrieren, was ich gesagt habe. Letztendlich habe ich gesagt, die Griechen hatten einen bestimmten Begriff von Liebe, sehr stark durch diesen Begriff des Eros geprägt, eine philosophische Haltung, die dahinter steht und die letztendlich das Streben nach dem Absoluten, nach den großen, wahren, guten, schönen Werten ausdrückt. Und parallel dazu, aber letztendlich dann in der europäischen Geschichte den Vorrang einnehmend, gibt es den Begriff Liebe im Christentum, wo er auch wieder unterschiedliche Ausprägungen hat. Von der Nächstenliebe über die Feindesliebe, Liebe als Gott und Liebe als Weg des Menschen zu Gott. Diesen Text kennen Sie? Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wer kann sich vorstellen, wo dieser Text herkommt? Bitte? Bergpredigt? In der Bergpredigt werden solche Dinge auch gesagt. Auf jeden Fall stimmt der Ort. Der Text kommt aus dem Neuen Testament. Im Evangelium nach Matthäus ist es, was Jesus sagt. Und hier ist dieses Thema Feindesliebe drin. Und da klingt auch im Prinzip dieser Weg zu Gott mit. Gott verhält sich so, dass er seine Liebe letztendlich über alle regnen lässt, scheinen lässt, und dem sollen wir gleich tun. Und dann haben wir ein Stück von dieser Vollkommenheit für uns mitgenommen. Also das ist dieser ganz komplexe christliche, neutestamentliche Begriff von Liebe. Aber es gibt in der Folge auch noch andere Anschauungen. Und ich würde jetzt in den nächsten Texten einfach in der Philosophiegeschichte weiter in die Moderne rücken. Was ist eigentlich mit diesem Verständnis passiert? Es wurde ja ständig weiter nachgedacht über diese biblischen Texte in der Theologie, auch in der Philosophie. Und dann haben wir hier einen anderen Text noch dazu. Letztendlich ist es auch eine theologische Thematik. Was sagt dieser Satz? Was ist da für ein Begriff von Liebe angesprochen? Grübel und studier. Worum geht's da? Was würden Sie sagen? Kein Schimmer. Haben Sie eine Idee? Um Sehnsucht. Halte ich für eine gute Idee. Dieser Text ist von Augustinus, ein sogenannter Kirchenvater, ein Theologe, der aber für die Philosophie auch einen hohen Stellenwert hat. Augustinus ist ursprünglich ein Afrikaner aus einer römischen Provinz in der Nähe von Karthago, stammend, in Rom gewesen auch, dann wieder zurück, Bischof, hat sehr viel geschrieben. Und ihm ging es sehr stark darum, dass diese Liebe, ich sag mal, etwas auch ist, was nach Erfüllung drängt und letztendlich so lange für Unruhe sorgt, bis sie die Erfüllung in Gott findet. Etwa 900 Jahre später wurde dieser Satz geschrieben. Auch der hat was mit Liebe zu tun, auch der hat was mit Philosophie, mit Theologie zu tun. Das ist ein ganz interessanter Satz, weil ihn ein Mensch am Ende seines Lebens geäußert hat, der Thomas von Aquin heißt. Und der, wenn Sie mal in eine Bibliothek gehen und nach philosophischen Büchern aus dieser Zeit schauen, ganze Regalmeter gefüllt hat. Großer Wissenschaftler und Theologe vor dem Herrn. Dieser Thomas von Aquin hat die große Arbeit unternommen, die griechische Philosophie und die abendländische Theologie zusammenzuführen. Das ist ihm auch recht gut gelungen. Aber am Ende seiner Tage muss er sowas wie eine Erleuchtung gehabt haben. Und die hat ihn zu dieser Äußerung gebracht. Irgendwie muss er eine Erkenntnis gehabt haben, so interpretiere ich das da hinein, die über dem stand, was begrifflich fassbar war. Ich glaube, es hat etwas auch mit diesem christlichen Begriff von Liebe zu tun. Seine höchste Abstraktion hat dieser christliche Begriff von Liebe in dieser Äußerung, getan von einem christlichen Mystiker. Ich habe vorher von der religiös-mystischen Liebe gesprochen. Das ist die meditative Dimension, wenn man so will, von Glaube und Religion. Und hier haben wir ein Zitat von Meister Eckhart vor uns. Gelebt hat er von 1260 bis 1328. Etwas später, aber zum Teil Zeitgenosse mit Thomas von Aquin. Großer Universitätslehrer in Paris auch. Und einer dieser sogenannten deutschen Mystiker. Der drang so tief in die Thematik ein, dass er sagte, du kannst, wenn du deine Liebe ausdehnst und deine Verinnerlichung ausdehnst, letztendlich in eine völlig unbeschreibbare Beschreibungslosigkeit gelangen. In das Nichts. Hinter der letzten Gestalt ist das Nichts, die Nichtgestalt. So weit kann Liebe führen. Nach diesem, ich nenne ihn mal Moment, war eigentlich Liebe in dieser, ich sage mal, dem absoluten zustrebenden Ausprägung, ich drücke es mal so salopp aus, ein bisschen ausgepowert in der Geschichte der Philosophie. Danach war eigentlich nichts mehr möglich als die Wiederholung dieser Dinge, die ich Ihnen auch schon gezeigt habe. Die Nächstenliebe, die Feindesliebe, die mystische Liebe, die Liebe als Weg zu Gott. Damit sind eigentlich alle Dinge über die Liebe gesagt, wie sie sich im Christentum spiegeln. Je mehr das Denken in der Geschichte der abendländischen Philosophie sich auf sich selbst und seine Voraussetzungen bezieht, zum Beispiel bei Descartes und Kant, Leute, die die Voraussetzungen des Denkens versucht haben zu ergründen, auch die Grenzen des Denkens gesteckt haben, was kann ich erkennen, was kann ich nicht erkennen, was sind die Tools, die ich habe. Von Descartes stammt ja dieser Satz, ich denke, also bin ich. Der hat das Sein mit dem Denken in Verbindung gebracht. Je mehr also die Methode des Denkens in die Blickrichtung gelangt, umso mehr rückt die Liebe zwischen den Menschen auch wieder in den Fokus der Philosophie. Also dieses ganz, ich sag mal, dem Ewigen und den großen Dingen, ganz dieser Dimension zugetane Begriff der Liebe, dimensioniert sich auf das, was ich sehen kann, auf das, was im Alltag passiert. Und da gibt es merkwürdigerweise dann aber gar keine so große Konzentration mehr auf das Thema über lange Zeit, weil, das kann ich nur als These äußern, das Christentum das eigentlich alles abgedeckt hat. Das Christentum war ja, ich sag mal, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die absolute Norm. Ich weiß gar nicht, wie weit Ihnen das klar ist. Aber das will ich jetzt hier auch gar nicht beleuchten. Sie sind ja vielleicht alle Kirchgänger, so wie Sie aussehen, kann das durchaus sein, weiß ich ja nicht. Liebe hat ich sage mal, nicht mehr dieses große Interesse für die Philosophie und rückt zunehmend in den Bereich der Ethik, Sittenlehre, wie verhalte ich mich, und wird grundsätzlich entweder vom christlichen Denken her begründet oder dann zunehmend aufs 19. Jahrhundert hin als Wertethik an sich, aus der Aufklärung kommend, und Normen definiert, die für richtiges Handeln auch aus anderen Systemen, also einfach, was ist richtig, was ist sinnvoll, ableitet. Ein Beispiel dafür sei dieser Ausspruch: Alle wahre und reine Liebe ist Mitleid, und jede Liebe, die nicht Mitleid ist, ist Selbstsucht. Diese Sentenz stammt von Arthur Schopenhauer, da sind wir schon weit fortgeschritten in der Zeit, 1788 bis 1860 hat er gelebt. Und diese Formulierung ist Ausdruck seiner Philosophie von der Welt als Wille und Vorstellung, fast schon wieder eine vorsokratische Haltung in einem gewissen Sinn, weil er sagt, letztendlich ist das ganze Leben der Menschen vom Egoismus geprägt und von dem unbedingten Willen nach Behauptung. Und insofern ist hier Liebe wirklich auch nur noch vorstellbar als Mitleid. Da sieht jemand jemanden leiden und fühlt sich dann verpflichtet, hier auch dann zu unterstützen. Dieser Satz stammt aus dem 20. Jahrhundert und aus einem Buch, was millionenmal verkauft worden ist, vor allem in den 70er Jahren, von den Hippies sehr gern gelesen wurde. Ich glaube, es verkauft sich immer noch ganz gut und stammt von Erich Fromm. Die Kunst des Lebens ist schon 1956 geschrieben worden. Wer kennt dieses Buch? Einfach mal Hand hoch. Kennt es irgendjemand? Ein paar Leute kennen es. Und hier geht es um einen Begriff von Liebe, der auch sehr stark aufs Zwischenmenschliche zunächst angelegt ist und sehr stark in Fokus rückt, dass man, um lieben zu können, sich selbst lieben können muss. Und dass Liebe, ja, wie der Titel schon ausdrückt, eigentlich eine Kunst ist. Also nicht etwas, was mir passiert, was mir zustößt, sondern etwas, was ich üben muss, was ich lernen muss, was ich praktizieren muss, was mit einer bestimmten Haltung zu tun hat. Und da sind wir eigentlich weg vom Christentum. Das ist eine auf sich beruhende, im Prinzip auch auf gewissen sozialistischen Ansätzen beruhende Philosophie, wenn man so will. Das musst du selbst machen und das ist in deinem eigenen Interesse, sonst kannst du das nicht und sonst wirst du auch scheitern. Liebe, Liebe. Am Ende bleibt zum Thema vieles ungesagt, kann gar nicht anders sein. In der Kürze der Zeit kann man das Ding Liebe, das Gefühl Liebe, die Sensation Liebe, den Wert Liebe, nur anreißen. Und für mich eigentlich sehr bedauerlich, ich wollte mich aber disziplinieren, ist, dass die immense Wirkung dieses Begriffes in allen kulturellen Reichen unberührt blieb bisher. Liebe ist für Schlager unverzichtbar, für den ganzen Pop-Bereich ist Liebe zentral, Priorität 1. Und deshalb möchte ich aber doch mir und Ihnen noch einen kleinen Ausflug zum Schluss gönnen mit einem Text, der auch ein Stück weit unser Dilemma illustriert, weil Liebe in Teilen ja auch etwas ist, über das man viel sagen kann, das man aber letztendlich doch nur sehr schwer zu fassen kriegt. Liebe ist ein Faszinosum, nicht nur deswegen. Und dieser Text, und da habe ich auch ein kleines Filmbeispiel dazu, illustriert es sehr schön. Hier geht es jetzt aber einfach um die gute alte Liebe zwischen Frau und Mann und nebenbei noch um die Macht der Worte, die ich immer brauche, um Liebe auszudrücken. Roxane ist die Dame seines Herzens und das Ganze ist eine Balkonszene, die super gut in einem Film auch dargestellt wird. Wir gucken uns das gleich an. Und der feurige Liebhaber steht unten, es ist dunkel. Sie kann ihn nicht genau erkennen, sie schaut vom Balkon runter. Und der Liebhaber, der sieht gut aus, hat genau das richtige Alter, hat nur ein Problem. Ihm fehlt die Macht der Worte. Er kann sich nicht ausdrücken. Und sie lechzt danach, dass er irgendwie Liebesworte sagt, dass er irgendwas sagt, was sie anzündet. Sprechen Sie, ich höre, ich liebe Sie. Ja, erzählen Sie mir von der Liebe. Ich liebe dich. Dies ist das Thema. Nun schmücken Sie es aus. Schmücken Sie es aus. Ich liebe dich so sehr. Nun gut, doch weiter. Und da muss ich jetzt leider springen, weil das konnte ich nicht mehr einbinden in die Präsentation. Hoffentlich mache ich das jetzt richtig. Gucken wir mal, was sich da drunter verbirgt. Ja, ich mache erstmal Ton an. Gucken wir mal. Vielleicht kennt auch die eine oder andere diesen Film.
Gespräche interessieren mich nicht.
Ich bitte Sie, es wäre für unsere Liebe ein Verhängnis.
Nein, Sie lieben mich nicht mehr.
Nicht mehr? Viel mehr. Viel mehr als jemals.
Das war besser schon.
Die Liebe wuchs, gewiegt vom Blutverlangen. So wild und groß, dass man vor ihr erschrickt. Vor ihr erschrickt.
Schon besser. Aber die Frage stellt sich jetzt, warum hat man den ungebärdigen Rangen nicht in der Wiege schon erstickt?
Oh, ich habe es schon versucht. An die 1000 Mal, indes es ging nicht mit dem Neugeborenen, denn er war ein Herkules.
Viel besser.
Er rettete sich vor den beiden Ottern. Er hat sie erwürgt, den Stolz und Zweifel.
Recht gut formuliert. Aber Ihre Fantasie, ist sie von Licht geplagt? Warum Sie so stottern, möchte ich wissen.
Jedes Wort sieht erst das aus, nach Ihrem Ohr.
Die meinen finden leichter Ihren Weg.
Das glaube ich gern. Mit schwebendem Gefieder fliegen Sie mir ins Herz hinein. Denn Weg und Schläge sind leicht zu finden. Mein Herz ist groß. Ihr Ohr jedoch ist klein. Denken Sie, vor Ihre Worte steigen leichter nieder. Die meinen gehen bergauf. Und das ist schwer.
Sie gehen viel besser nun als kurz vorher.
Nun sind Sie mit der Kletterkunst vertraut.
So sehr, dass Sie zugleich auch mich erhöhten.
Nun ja, doch wenn so hoch herab ein Adler laut aufs Herz gefiel, wird Ihr Flug nicht tönen.
Ich komme. Erklimmen Sie die Bank.
Nein.
Wieso nein?
Nein, diese Stunde sage ich Dank. Wo wir so lieblich miteinander flüstern und uns nicht sehen.
Nicht sehen?
So ist es nicht ein Traum. Wir sind uns nah und ahnen uns doch kaum. Sie sehen, dass ein Mantel schläft und düster. Ich erblicke des weißen Nachtgewandes flimmern. Ich bin ein Schatten bloß. Sie bloß ein Schimmer. Und Zauber dieser Nacht berauscht, sprechen wir wie zum ersten Mal.
Darum klingt auch ihre Stimme wie vertauscht.
Ja, was Wunder, denn das Dunkel raubte mir die Scheu. Oh, wusste ich, was hast du mich geleitet? Jetzt sag ich's erst. Lass mich los, ich spreche. Oh, verzeihen Sie mir die Schwäche. Dies alles, dieses für mich so wonnig und so neu.
So neu?
Das stimmt, aber ja, so neu. Jedes Mal verlor ich meinen Modus. Furcht vor Scherzen.
Furcht vor Scherzen?
Weil ich ein Schwärmer bin. Meinem Herzen bin ich auch Scham im Geist als was geworden. Und so muss ich mich, wenn ich sterben möchte, pflücken. Aus Angst vor Spott und seien sie noch so hübsch nach jedem Redeblümchen.
Wie doch der Geist?
Ich hasse ihn in der Liebe. Vorlaut zerstört er unseres Herzens Einheit. Denn unausbleiblich kommen wird die Zeit. Und wenn sie nicht kommt, der ist zu beklagen, womit so heiligem Ernst die Herzen schlagen, dass jeder Redezieher ihn entweiht.
Und kommt die Zeit, in was für Worten dann wird sich ihr Herz ergehen?
In allen, die mich in der Wildheit überfallen, bevor ich sie zum Sträußchen binden kann. Ich liebe sie, ich ersticke daran. Ich liebe dich, bin toll, verrückt von Sinnen. Zum Glockenspiel machtest du mein Herz. Und weil es bebt in Sehnsucht und Frohlocken, kommt höhnt dein Name laut von allen Glocken. Nichts, was die Liebste tut, kann mir entrinnen. Du trugst am 9. März anders dein Haar geordnet als am 8. Eine Sonne blendete mich, es war Weihnachten. Verstehst du nun? Beginnst du zu begreifen, dass durch die Nacht dir meine Seele naht? Oh, wunderbare Nacht. Oh, holdes Wärme, das ist so schön. Dies darf ich alles sagen und sie lauscht nur sie. Das ist zu viel für mich. So weit empor verschiebt sich nie und nimmer mein allerkürzestes Hoffen.
Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für den Vortrag, die Beispiele, das letzte Beispiel. Ich glaube, da können wir Herrn uns zumindest ein Beispiel nehmen. Haben Sie Fragen an Herrn Feil? Was wollen Sie wissen über die Liebe? Bitte. Wie der Film heißt, möchten Sie wissen.
Das sollten Sie mit Ihrer Freundin reingehen. Ich sage Ihnen, der Film heißt Cyrano de Bergerac. Und die große Nase hat Depardieu gespielt. Und das ist ein Film, der nicht nur viel über die Liebe verrät, sondern auch über die Macht des Wortes. Gibt es als DVD, wusste ich auch nicht, habe ich extra für den Vortrag mir besorgt.
Sie können aber auch das Buch lesen.
Ja. Ich zeige Ihnen, Sie kommen nachher, ich zeige Ihnen die.
Ja, noch weitere Filmtipps gefragt oder Fragen an unseren Referenten zur Liebe? Haben Sie sich wiedererkannt in einen der Begriffe der Liebe?
Sind die immer so?
Ja, am Anfang schon. Ich muss dann immer ein bisschen arbeiten, irgendwann geht's dann. Vielleicht drehen wir den Spieß einfach um, oder?
Wie?
Wie? Ja.
Picken wir uns einfach welche raus.
Das wäre eine Möglichkeit, ja. Sollten wir vorher noch eine faire Chance geben, bevor wir das tun?
Unbedingt.
So liebevoll gehen wir ja nicht immer mit Studenten um. Was ist denn, gibt es einen speziellen Begriff von Liebe, der die heutige junge Generation umtreibt?
Ist das was anderes als das, was Sie heute gehört haben? Das würde mich wirklich interessieren.
Oder sind Sie alle so desillusioniert, dass Sie denken, die Liebe?
Ist das Liebe, so? Güte.
Liebe, Güte, die Liebe.
Ja, bitte.
Was ist Konsumliebe dann?
Ja. Das wäre der Begriff der Liebe, von dem Sie glauben, dass er die heutige junge Generation umtreibt?
Aber das ist ja eine, ich sag mal, eine eher unangenehme Dimension von Liebe, oder? Ich meine, das ist doch etwas, was man dann auch sich für sich selbst nicht wünscht. Konsumliebe. Was gibt es für Gegenentwürfe zur Konsumliebe heute? Was ist eigentlich mit dem guten alten Christentum? Das habe ich ja jetzt mal versucht, so ein bisschen darzulegen. Ist das, für wen bedeutet das was? Gibt es jemand? Jetzt nicht das Christentum, sondern dieser Begriff von Liebe.
Sollen wir abstimmen? Wer ist für Nächstenliebe?
Hand hoch.
Doch so viel. Es sich ein paar. Also ich glaube, 6 oder 7 waren es, oder?
Also vor den anderen müsste man sich in Acht nehmen, würde ich mal sagen.
Gehen wir mal in Deckung. Also der Rest macht Konsumliebe. Fühlte sich jemand von den Damen am Schluss angesprochen bei dem Film? Romantische Liebe, irgendein Thema für Sie? Wir wollen noch hoffen dürfen.
Bitte.
Ja. Möchtest du darauf was sagen?
Ja, also finde ich absolut nachvollziehbar, was Sie da sagen. Ist so.
Es gibt eine schöne Anekdote oder ein kleines Textchen von Umberto Eco, das sich genau damit beschäftigt. Und er versucht, das zu illustrieren an folgendem Beispiel. Nämlich, dass man heute eigentlich dieses Wort gar nicht mehr in den Mund nehmen kann, ohne diese ganze Soße hinter sich herzuziehen. Ne? Er sagt, wenn heute ein junger Mann mit seiner Angebeteten auf einer Parkbank sitzt, nachts, Mondschein, sehr schöne Atmosphäre, laue Sommernacht, dann kann er in der Situation nicht mehr sagen, ich liebe dich. Er muss dann sagen, in einem Film würde man jetzt sagen, ich liebe dich. Geht es Ihnen auch so? Müssen Sie den Umweg nehmen? Okay, Sie sitzen nicht in lauen Sommernächten auf Parkbänken. Okay, ich habe schon verstanden.
Gibt es irgendwas, was Sie vielleicht nicht verstanden haben oder wo Sie einfach sagen, völlig schräg, kann ich nicht nachvollziehen? Bitte Sie zuerst. Ja, Sie.
Was ist denn der Liebe zu sich selbst? Das haben Sie ja gar nicht angesprochen.
Bitte, die Liebe zu sich selbst wurde nicht angesprochen. Gibt es ja auch in der Bibel, gell? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja gut, wir hatten ganz am Anfang ein bisschen vom Egoismus im Gegensatz zum Altruismus gesprochen. Dieser Gegensatz, in dem ich immer irgendwo lebe. Und wenn Sie sich erinnern, ich hatte davon gesprochen, dass man natürlich Dinge auch für sich selbst tun muss. Auch bei Erich Fromm, diesen vorletzten Zitat, die Kunst des Liebens, da spielt das eine große Rolle. Ich kann nur andere lieben, wenn ich auch mich selber annehmen kann. Weil ich sag mal, in der Verachtung meiner selbst bin ich dann auch nicht fähig, mich anderen zuzuwenden. Danke für den Hinweis. So, hier war noch eine Meldung, bitte.
Sie haben ja einiges jetzt über die Liebe im Christentum gesagt, auch im Judentum. Gibt es auch entsprechende Stellen in den anderen großen Religionen?
Absolut.
Spielt die Liebe genau die gleiche Rolle im Buddhismus und im Hinduismus? Ist das vergleichbar in allen großen Religionen?
Das ist. Also der Begriff der Liebe nimmt sowohl im Buddhismus als auch im Hinduismus einen ähnlich wichtigen Stellenwert ein. Im Buddhismus, muss ich gestehen, kenne ich mich jetzt nicht wirklich gut aus. Da geht es sehr stark auch um Mitleid, Mitfühlen, spielt dort eine große Rolle. Und der Buddhismus ist ja eher eine Philosophie, die auch ohne einen Gottesbegriff in dem Sinn auskommt. Im Hinduismus gibt es Liebe in ganz ähnlichen Spielarten auch wie im Christentum. Und da wird die Liebe im Begriff des Bhakti zum Beispiel auch sehr stark mit diesem Hingabeaspekt und mit dieser Bewegung hin zu Gott beschrieben und gesehen und interpretiert. Also die Liebe ist, ich sage mal, in den großen Weltreligionen, auch im Islam, ganz zentraler Motor. Klar. Weitere Fragen, bitte. Ja, lassen Sie uns das noch mal kurz beleuchten. Würden Sie Ihre These noch weiter aufrechterhalten, dass die Liebe und die Logik nicht miteinander vereinbar sind?
Ja, also ich habe es noch nicht geschafft.
Können Sie mir das ein bisschen näher erklären? Das interessiert uns alle brennend.
Vielleicht nochmal für alle, Ihre These ist, dass Vernunft, Logik auf der einen Seite sich mit auf der anderen Seite Liebe nicht unter einen Hut bringen lässt.
Da haben Sie sicher, ich sage mal, eine Gegenthese dazu. Wer möchte antworten auf den Herrn hier in der dritten, zweiten Reihe? Bitte. Wer sieht Logik und Liebe, Verstand und Liebe? Denke ich, so interpretieren Sie. Wer sieht Verstand und Liebe als harmonisches Paar? Bitte.
Ich glaube, es kommt darauf an, von welcher Form der Liebe man spricht. Also wenn es um ganz persönliche Liebe geht zwischen zwei Menschen, dann ist sie, glaube ich, nicht wirklich steuerbar. Sie entsteht oder überkommt einen. Ja.
Also ich meine schon, den Gefühlste, also ich meine es nicht, es ist logisch, wenn man jetzt in Liebe oder sowas ausübt, dann ist es ja ganz klar, dass es was Sinnvolles ist.
Also Sie sprechen tatsächlich auf den in der Biologie beschriebenen Zustand des Absinkens des Serotoninspiegels an, ja, und sagen, der ist vernunftfern, dieser Zustand. Und sagen, dieser Zustand ist vernunftfern.
Nein, also das ist schon ein wichtiges wissenschaftliches und sowas beachtet, aber
Liebesexperte, aber ich neige doch der Meinung zu, dass der Verstand da eine große Rolle spielt. Man verliebt sich nicht in alles und jeden.
Ja. Ich denke, der Verstand tut sich schwer, solange die Liebe noch nicht abgeschlossen ist.
Vielleicht ist es genau umgekehrt. Vielleicht setzt der Verstand erst dann ein. Vielleicht gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen einem Zustand der Verliebtheit, den man vielleicht mit Verstand ausschalten parallelisieren könnte, und dem, was danach kommt. Also, wenn das Gehirn nach 24 bis 36 Monaten sagt, jetzt reicht's aber mal, ja, mit allen Endorphinen und so weiter, jetzt muss auch mal wieder Normalmaß eintreten, dann soll es ja Beziehungen geben, die dann nicht scheitern, die dann noch weitergehen. Warum? Nach Ihrer These, was ist es dann, wo kommt dann der Kitt her? Was wird dann aus der Verliebtheit, wenn sie länger währt, wenn das Zusammensein dauert? Was ist mit Paaren, die 20 Jahre zusammen sind, die 30 Jahre zusammen sind? Was ist da los?
Warum lachen Sie da so?
Also ich gebe Ihnen ein Gegenbeispiel. Ich bin mit meiner Frau seit 26 Jahren zusammen und wir lieben uns. Okay, und ich habe keinen Bauernhof. Wie kriegen wir das jetzt hin mit Ihrer These? Bitte? Also ich kann beides nicht voneinander trennen, offen gestanden. Nein, ich glaube, dass das ein Höchstmaß des Verstandes voraussetzt, zu lieben.
Bitte.
Da möchte ich gern widersprechen, weil das eine ist, dass man etwas exemplarisch an einem Beispiel darstellt. Ja? Das ist, was ich gerade gesagt habe, wäre natürlich ein weiterer Vortrag wert. Es gibt eine ganze Menge an Philosophen, die genau das Gleiche, was ich Ihnen gerade gesagt habe, so sagen. Nämlich, dass Vernunft eine Form der Liebe ist. Ja? Also wir sind nach wie vor beim Thema und wir sind nach wie vor in der Philosophie.
Ja, nicht nur deswegen, sondern Liebe ist tatsächlich auch ein Wert. Also sich um andere zu kümmern, nett zu sein, offen zu sein, zuzuhören. Das ist schon gut. Also ist auch gesellschaftlich einfach wichtig. Irgendjemand hat Ihnen hier den Hörsaal unter den Arsch geschoben, sage ich jetzt mal. Das ist Liebe. Ja. Oder eine Form davon jedenfalls.
Ja, da wären wir dann beim Eros des Lehrens. Haben Sie noch Fragen? Ja, bitte.
Liebe als Bedingung des Seins. Sehr, sehr weites Feld. Vielleicht kannst du mich da ein bisschen unterstützen.
Ich kann es probieren. Also der Begriff der Ontologie war, glaube ich, gefragt einmal. Ne? Können Sie übersetzen zuerst mal mit Seinslehre. Ne? Also Lehre vom Seienden, was macht es aus, was kennzeichnet das und so weiter. Welche Rolle spielt da die Liebe, beziehungsweise was ist damit gemeint, wenn man sagt, dass Liebe eine Bedingung ist für das Sein? Machen wir das fest an einem Beispiel. Konstruieren wir mal ganz kurz eine Welt, in der gar keine Liebe vorkommt. Also eine menschliche Welt. Stellen Sie sich vor, unsere gesamte Welt wäre ausschließlich und nur durch die gegenteiligen Begriffe geprägt zu Liebe. Eine Welt, in der ausschließlich, und wirklich ausschließlich, nichts anderes, ausschließlich Hass auftaucht. Glauben Sie, dass dieses Sein irgendein Fundament hätte? Nicht, ne? Ich glaube, da wäre es ziemlich schnell zu Ende mit dem Sein. Wir können uns natürlich immer darüber unterhalten, ob es genug Liebe in der Welt gibt und so weiter. Aber gäbe es gar keine, gäbe es all die Formen der Fürsorge, der Sorge um sich selbst, der Sorge um den anderen, der Zuwendung, der Sorge um die Nächsten, um die Nachkommen und so weiter und so fort, gäbe es das alles nicht, alles in Form der Liebe, wären Bedingungen des Seins nicht mehr erhalten. Sie können es natürlich auch biologisch argumentieren. Angenommen, der Fortpflanzungsakt ist eine Form der Liebe, dann halten Sie mal die Bedingungen des Seins aufrecht ohne. Es ist zwar, glaube ich, technisch mittlerweile möglich, aber ich glaube, im Mehrheitlichen noch nicht durchsetzungsfähig.
Ja, außerdem musst du dich ja dann auch um die Nachkommen wieder kümmern und genau. Musst Zuwendung geben und so weiter.
Es gab mal Experimente, in denen man beispielsweise Neugeborene nur materiell versorgt hat, aber ihnen keine Zuwendung gab. Ja? Verkümmerten. Also die Bedingung des Seins war nicht erfüllt. Haben Sie noch Fragen? Dann haben wir die Bedingungen des Seins für den heutigen Vortragsabend, glaube ich, ganz gut erfüllt. Herzlichen Dank an Herrn Feil. Bis zur nächsten Danke. Woche. Dort werden wir uns dann passend zum heutigen Abend mit Geld beschäftigen. Vielleicht spielt ja Geld und Liebe auch eine Rolle. Schönen Abend.